Ja, einen schönen guten Morgen ins Online-Meeting. Ich freue mich über alle Besucher dort.
Und natürlich auch über alle, die hier sind. ich darf heute wieder predigen. Ich habe mir heute was nochmal außerhalb der normalen Reihe in Markus rausgesucht. Das lag zum großen Teil daran, dass einfach die Weihnachtstage dann doch immer ein bisschen eng sind und mir das jetzt irgendwo auch leichter gefallen ist. Einfach, weil es auch ein sehr bekannter Text ist und weil es, denke ich, auch eine schöne Art ist, das Jahr ausklingen zu lassen. Ist ja der letzte Sonntag in diesem Jahr. Und an dem möchte ich mit euch gern in den Psalm 139 reinschauen. Psalm 139. Das ist bestimmt einer der beliebtesten Psalmen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Auch einer der bekanntesten Psalmen. Und ein Psalm, der wirkt, als wäre er prädestiniert dazu, um ihn auf Postkarten zu drucken, auf Kaffeetassen zu schreiben und dergleichen. Ich meine, da stehen tolle Sachen drin wie Verse 13 und 14. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Ja, da wird es einem doch sofort warm ums Herz. Und das darf es auch. Und das darf man sich auch auf eine Kaffeetasse drucken, um das jeden Morgen zu lesen. Aber dann, was dann ja irgendwie den ganzen Psalm wieder so ein bisschen eindämpft, sind diese schwierigen Verse da dann am Ende, oder? Da, wo man am liebsten aufhören würde zu lesen. In Vers 19. Nach 18 Versen, wohlig, warmer Wohlfühlstimmung, steht da plötzlich sowas wie: Ach, wollest du, oh Gott, doch den Gottlosen töten? Wo kommt das jetzt her? Was soll denn das? Das würde ich am liebsten weglassen. Also das drucke ich mir doch nicht auf meine Kaffeetasse, oder? Na? Und doch sind diese Verse, ja, auch wenn ich schon mal vorwegnehme, nein, ich bete nicht so und ich werde nicht dazu auffordern, und doch sind sie wichtig in diesem Psalm. Und sind auch wichtig, um das Ganze wirklich richtig zu ergreifen und auch einzuordnen. Ja, die warme Stimmung der Geborgenheit, die dieser Psalm vermittelt, ist durchaus angebracht im Rahmen der Erlösung. Und das werden wir auch immer wieder quer durch diesen Psalm feststellen. Und ja, denn was macht David hier eigentlich, der ihn geschrieben hat? Er staunt über Gott. Das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Über Gott staunen. Und zwar in vier Abschnitten. Ich werde es dann immer abschnittsweise vorlesen. Glücklicherweise teilt sich das auch wirklich in 4x6 Verse. Und zwar im ersten drehen sich seine Gedanken um die Allwissenheit Gottes, im zweiten um die Allgegenwart Gottes, im dritten um die Schöpfermacht Gottes und im vierten dann, könnte man sagen, um die Heiligkeit Gottes. Und genau diesen Dingen möchte auch ich jetzt und euch dazu einladen, mit mir die Gedanken darauf zu richten und unseren Gott dafür wirklich einfach zu bestaunen und anzubeten. Ich fange jetzt mal an, vorzulesen, und zwar die ersten 6 Verse. Psalm 139, 1 bis 6. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Ja, alle Gedanken, um die David sich hier kreist, drehen sich um die Eigenschaft, im Großen und Ganzen, um die Eigenschaft der Allwissenheit Gottes. Aber nicht so ganz allgemein gefasst, sondern auf sich ganz persönlich gefasst. Gott weiß alles und deshalb weiß er auch alles über mich. Und schon der erste Vers zeigt uns, dass das eben kein distanziertes Wissen ist. Er sagt, du erforschst mich. erstmal ein merkwürdiges Wort, oder? Ich meine, wir sagen doch, Gott weiß schon alles, also muss er doch nichts mehr erforschen. Wenn ich etwas erforsche, dann gehe ich doch hin, um etwas näher zu verstehen und besser kennenzulernen. Ja, stimmt. Und doch zeigt dieser Ausdruck, ja, Gott weiß nicht nur alles, er richtet quasi seine Aufmerksamkeit auch auf etwas. Wenn ich etwas erforsche, richte ich meine Aufmerksamkeit darauf. Gott erforscht David und mich und dich. Ja? Das ist kein Wissen, das einfach so an ihm vorbeigeht. Er richtet seine Aufmerksamkeit darauf, David, mich und dich kennenzulernen. Zu verstehen, nicht zu lernen, aber zu kennen. Du erforschst mich und kennst mich. Ja. Oder auch erkennst mich. Hast mich erkannt. Ja. Oder um es noch wörtlicher zu nehmen, das mich steht da eigentlich gar nicht. Ja. Das wird dann etwas holprig. Du erkennst, würde ganz wörtlich dort stehen. Ja. Du verstehst alles und damit auch mich. Du hast mich völlig verstanden, Gott. Du weißt ganz genau, wer ich bin und wie ich bin und wie ich funktioniere. Sowohl mein Körper als auch mein Geist und meine Seele. Du kennst mich in- und auswendig, Gott. Vers 2. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Ja. Jede noch so kleine Bewegung und Aktion, die ich tue, ruhen oder gehen und arbeiten, bekommst du mit, registrierst du. Ja. Du weißt es, sagt er. Und dann, und das finde ich auch immer sehr nahegehend, du verstehst meine Gedanken. Ja? Gott ist nicht in dem Sinn allwissend, dass er einfach halt eben alle Informationen hat. Nein, er versteht. Er versteht meine Gedanken. Er versteht mein Denken. Er versteht, warum ich was tue, warum ich was denke, was in mir vor sich geht. Und zwar von ferne. Ja? Noch bevor die Gedanken in meinem Kopf sind, weiß Gott, wie es zu diesen Gedanken kommt und dass sie da sind. Gott versteht mein Denken in- und auswendig. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Du beobachtest mich. Das spricht auch wieder von einem bewussten, die Aufmerksamkeit auf etwas richten oder auf jemanden. Ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen, mit allem, was ich tue. Wege erinnert auch an Gewohnheiten. Er ist vertraut damit. Er kennt es uns in- und auswendig. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott weiß alles und weiß damit alles über mich. Und das ist jetzt wirklich, klingt wunderbar, wie David das hier beschreibt, aber natürlich sollte ich mich erstmal fragen, ist das jetzt gut oder schlecht? Gott weiß alles über mich. Gott kennt jeden meiner Gedanken. Will ich überhaupt, dass irgendjemand alle meine Gedanken kennt? Wenn ich bedenke, was ich so denke den Tag über. Ja, ich meine, bestimmt hat jeder von euch das schon mal gehört. Würde irgendjemand wollen, dass alle seine Gedanken hier jetzt aufgelistet würden, die allein nur heute durch deinen Kopf gegangen sind? Jeder Tagtraum, jeder innere Ärger. Und die Vorstellung, dass Gott alle meine Tagträumereien mit anzieht, ist erstmal gar nicht so schön. Oder? Und das dann auch noch verbunden damit, dass Jesus uns beigebracht hat, dass Gott ganz schön viel Gewicht auf unsere Gedanken legt. Zornige Gedanken werden in die Rubrik Mord einsortiert. Nicht wahr? Matthäus 5. Ich schlage es ganz kurz auf. Die Bergpredigt. Wo dann, also speziell dann auch von den schmutzigen Gedanken, Wenn es dann heißt in Vers 27, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau anzieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Gott legt ganz schön viel Gewicht auf unsere Gedanken. Und wir werden einmal gerichtet für jedes unnützige Wort, das wir gesprochen haben, heißt es. Auf einmal verschwindet das Wohligwarme darin, dass Gott alles von mir weiß, jeden Gedanken, jedes Wort, jede Tat. Und doch kann David darüber staunen und sich dran freuen. Warum? Weil David ein Mann war, der wusste, der seine Sünde kannte und er wusste, dass er Vergebung braucht und er wusste, dass er sie hat. Er schreibt im Psalm 32, 1 und 2, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Und er wusste, bei ihm ist das so. Und auch wir dürfen heute wissen, jeder, der im Glauben an Christus zu Gott kommt, ja, der sich seiner Sünden bewusst ist, ja, der weiß, ich bin einer, der sich schuldig gemacht hat vor Gott, der Gottes Gericht verdient hat, der es verdient hat, wenn er einmal stirbt und vor Gott tritt, von ihm weggeschickt zu werden in die ewige Verdammnis. Das ist das Urteil Gottes über unsere Schuld und Sünde. Aber gleichzeitig sagt uns der Herr, dass er seinen Sohn deshalb gab und er an unserer Stelle gestorben ist. Und wer daran glaubt, bekommt Vergebung für all diese Sünden. Epheser 1, Vers 7. In ihm, Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann natürlich zuerst mal die Frage, hast du diese Vergebung? Kannst du gewiss sagen, ja, ich weiß, ich bin ein Sünder, aber Gott hat mir alles durch Jesus vergeben. Das bekenne ich. Also wenn nicht, dann verliert dieser Psalm ganz plötzlich all sein Schönes. Dann kennt Gott all deine Sünden und wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Wenn aber doch, ja, dann darfst auch du wissen, die Sünden sind mir vergeben. Und auf einmal, ja, Gott richtet mich eben nicht für meine bösen Gedanken. Gott hat sie alle weggewaschen. Er schaut nicht kopfschüttelnd verachtend auf mich, weil Christus es getragen hat. Und auf einmal bekommt dieser Gedanke etwas Schönes, dass Gott alle meine Gedanken kennt und versteht. Meine Taten, Worte und Gedanken. Weil er alle meine Gedanken kennt, kann ich auch ganz ehrlich zu ihm sein. Ich meine, er weiß ja sowieso schon alles. Alle meine Gedanken, Taten, brauche gar nicht versuchen, was zu verschweigen. Und weil er meine, auch wiederum, auch alles Schlechte, meine Gewohnheiten, sei es Denk- oder Tatgewohnheiten, oder ja, Taten, kann er mir auch helfen, sie zu überwinden. Und das möchte er auch. Und nochmal, und das finde ich, ist für mich das Nahegehendste aus diesen Versen. Er versteht die Gedanken. Und wenn böse Gedanken meinen Kopf belagern und ich will das eigentlich gar nicht, dann versteht Gott das. Dann sieht er auch, dass in dir etwas ist, das das gar nicht will. Er sieht auch, welchen inneren Kampf es für dich und mich oft bedeutet, das Richtige zu tun. Diese inneren Kämpfe, von denen kein Mensch etwas mitbekommt, die sieht Gott. Und er sieht auch, wenn wir das für ihn durchgehen, durchkämpfen, durchstehen. Und will uns dabei beistehen. Und auch wenn ich in Sünde falle, ohne das zu entschuldigen, aber sieht er, wenn dies danach meine Seele quält. Und wenn ich von Menschen unverstanden bin und mir falsche Dinge vorgeworfen werden, versteht Gott mich doch besser als diese und auch als ich selbst. Gott versteht mich. Der Gott, der mich liebt und mir vergeben hat, versteht mich durch und durch. Das darf ich wissen. Und das darf dann schön für mich sein. In all meinem Kämpfen und allem Schlechten, was ich an mir sehe, darf ich wissen, ja, okay, Gott bekommt meinen inneren Kampf mit. Er weiß das, er sieht es auf wohlwollende Art an. Deshalb hat er es auch niederschreiben lassen in Römer 6, 7, Verzeihung. Römer 7 beschreibt Paulus, ab Vers 14. Römer 7, ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Und so weiter. Paulus beschreibt ja einen inneren Kampf. Und als ich jung im Glauben war, hat mich das ganz arg ermutigt. Weil ich gemerkt habe, oh, also Gott muss verstehen, wie es mir geht, weil er hat es aufschreiben lassen. Gott weiß, wie es in mir aussieht. Diese manchmal unerträgliche Zerrissenheit von sündigem Trieb und doch dem Wunsch, Gott gefallen zu wollen. Ja, Gott versteht das und verachtet uns nicht dafür als seine Kinder, sondern will uns darin beistehen. Er versteht unsere Gedanken von Ferne. Und David beschließt diesen ersten Abschnitt mit den Worten: Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, dass ich sie fassen könnte. Auch wir dürfen darüber staunen und uns daran freuen. So ist Gott. Weiß, versteht alles. Und so geht er direkt über zur nächsten Eigenschaft Gottes und auch ich. Ich lese die Verse 7 bis 12. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. David geht nun über, darüber nachzudenken, dass Gott, wie wir sagen, allgegenwärtig ist. Einfach, er ist überall. Davor hatte er schon gesagt, in Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich. Ja, das darf auch ich sagen. Rings um mich rum, ob ich mich umdrehe, nach links oder nach rechts, Gott ist da. Auch du. Man könnte das auch übersetzen mit, du hast mich ringsrum eingeschlossen. Gott ist überall. Und dann beginnt er nun, um darüber nachzudenken, in seinem Kopf so die Grenzen seines Denkens abzugehen und sich zu fragen, ist Gott auch da? Und die Antwort ist immer, ja. Der höchste Ort, ja, stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Der höchste Ort, den man sich vorstellen kann. Machte ich aber das Totenreich zu meinem Lager, der niedrigste Ort, der tiefste Ort, siehe, so bist du auch da. Also schon mal alle Dimensionen, die er sich nach oben und unten vorstellen kann. Natürlich auch geistliche Dimensionen. Dann fährt er weiter und sagt, nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Ja, was sind Flügel der Morgenröte? Es wurden damals Sonnenstrahlen gern mal als Flügel bezeichnet. In Maleachi 3, Vers 20 steht das auch so. Also quasi nehme ich die Flügel der Sonne und was ihn halt begeistert, so eine aufgehende Sonne, die Strahlen gehen in einem Moment vom einen Ende der Erde ans andere. Also, in heutiger Sprache vielleicht gesagt, würde ich mit Lichtgeschwindigkeit an den entferntesten Ort reisen, an den ich kommen kann, so wärst du auch da. Okay, alles, wo er sich vorstellen kann, wo er hingehen könnte, ist Gott auch da. Ja, aber was, wenn ich mich in tiefster Finsternis verstecken würde, wo kein Mensch mich finden würde, weil er mich nicht sieht? Ja, nee, für Gott wäre es auch dort hell. Nein, so finster kann es nicht sein, dass Gott nicht mehr sieht. Es ist natürlich in erster Ebene erstmal eine gedankliche Spielerei, die er hier betreibt, um einfach sich auch und uns zu vergegenwärtigen, Gott ist überall, egal wo wir hinkommen. Aber auch hier stellt sich natürlich erstmal die Frage, finde ich das jetzt gut oder nicht? Er hatte am Anfang gesagt, natürlich auch hypothetisch, wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Könnte ich fliehen vor dir, wenn ich wollte? Nun, er will es nicht, aber könnte er? Nein, niemand kann vor Gott fliehen. Im Guten oder im Schlechten. Interessanter und erschreckenderweise erinnern die Worte in Amos 9 sehr stark an Psalm 139. Amos 9, Abvers 2. Amos 9, die Verse 2 bis 4. Dort steht, Hosea, Joel, Amos, für die, die suchen. Amos 9, Abvers 2. Wenn sie auch bis ins Totenreich eindrängen, so würde doch meine Hand sie von dort holen. Und wenn sie zum Himmel emporstiegen, so würde ich sie von dort hinunterstoßen. Wenn sie sich aber auf dem Gipfel des Karmel versteckten, so würde ich sie dort aufspüren und ergreifen. Und wollten sie sich auf dem Meeresgrund vor meinen Augen verbergen, so würde ich dort der Schlange gebieten, sie zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen würden, so wollte ich doch von dort dem Schwert gebieten, um sie umzubringen. So will ich mein Auge auf sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Ja, das ist die Frage. Ist Gott das Auge auf mich zum Bösen oder zum Guten gerichtet? Und wieder muss die Antwort sein, nur durch das Kreuz, nur durch die Vergebung in Christus ist Gottes Auge zum Guten auf mich gerichtet. Ohne Vergebung ist auch diese Wahrheit, dass Gott überall ist, eine schreckliche. In der Offenbarung werden wir lesen, wie die Leute sagen, Berge fallt auf uns. Aber nicht mal unter einem Berg könnte ich mich vor Gott verstecken. Und auch bis über den Tod hinaus kann ich ihm nicht entgehen. Und doch wieder habe ich die Vergebung in Christus. Kann ich mit David sagen, wohl mir, dem die Sünden vergeben sind, bekommt auch diese Wahrheit etwas Schönes. Gott ist überall. Ich kann ihm nicht entgehen. Und zwar, wie er schön sagt in Vers 10, nicht einfach nur um da zu sein, sondern Vers 10, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Um nochmal die vier Dinge, die er aufgezählt hat, zu nennen, auch würde ich bis zum Himmel emporsteigen, also symbolisch vielleicht im größten Erfolg sein. Oder, also natürlich erstmal ist das wörtlich gemeint, aber wenn wir es symbolisch dann nehmen, im größten Erfolg und in den tiefsten Niederlagen, am entferntesten Ort und in dunkelsten Stunden, du bist da, um mich zu führen und zu halten. Ich musste dabei noch an eine Begebenheit aus dem Leben Davids denken. Und vielleicht tat er das auch. Ich weiß nicht genau, wann er diesen Psalm geschrieben hat, aber vielleicht danach und vielleicht musste er daran denken. David war ja eine ganze Weile auf der Flucht vor Saul. Er versteckte sich im Gebiet Judas und immer wieder kam Saul, um ihn doch aufzuspüren und zu töten. Und mehrfach konnte David durch Gottes Gnade dem gerade noch so entgehen. Aber dann in Kapitel 27, 1. Samuel 27, packte ihn die Angst. Und er sagte, nein, eines Tages wird mich Saul doch erwischen. Ich fliehe jetzt. Ich fliehe, und zwar in ein Gebiet, in das er nicht hätte fliehen sollen. In heidnisches Land. Ins Gebiet der Philister. Dort kann Saul mich nicht erreichen. Ja, aber um dort zu überleben, musste er sich ein einziges Lügenkonstrukt aufbauen. Er musste so tun, als wäre er ein Verräter, als hätte er Israel verraten, als würde er jetzt gegen das Volk Gottes kämpfen. Und kam dann sogar in die Situation, dass er das fast dazu gedrängt wurde und gerade noch so dem entging. Er hat sich durch Furcht immer tiefer in Sünde verstrickt. Man könnte wirklich sagen, okay, jetzt hat er es verbockt. Und als dieses Konstrukt anfing, über ihm zusammenzubrechen, lesen wir dann, in Kapitel 30, am Ende von Vers 6, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Nein, David konnte nicht so weit von Gott fliehen, dass er von ihm verlassen wäre. Ja, auch dort. Und ja, er hat sich dahin begeben und das war nicht gut. Und er musste mit einigen Konsequenzen leben und die waren nicht schön. Aber als er dort sich Gott zugewandt hat, wandte sich Gott auch ihm zu. Und er war da mit ihm in dieser Lage und auch durch diese Situation und auch wieder aus ihr heraus. Ja, er hat ja gefragt in unserem Psalm, wo könnte ich hinfliehen vor dir? Nirgends. Wen Gott sich erwählt, genommen, ausgesucht hat, der kann ihm nicht aus seiner Hand fliehen. Der kann sich auch selbst nicht aus seiner Hand reißen. Den wird Gott festhalten, um ihn zu führen und zu bewahren bis ans Ende. Ja, David fährt fort, zum nächsten Thema überzugehen. Vers 13, ich lese 13 bis 18. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ja, David beginnt sich Gottes Schöpfermacht zuzuwenden. Zwar Gottes Schöpfermacht wird er auf ihn ganz persönlich bezogen. Nicht einfach nur, du hast die Welt gemacht, du hast mich gemacht. Und achten wir auch darauf, er leitet diesen Abschnitt ein mit einem Denn. Denn du hast meine Nieren gebildet. Ja, in der Schöpfung Gottes liegt schon das tiefe Interesse Gottes an seinen Menschen begründet. Gott hat David und dich sorgfältig gemacht. Und schon allein darin liegt begründet, dass er großes Interesse an jedem Einzelnen von uns hat. Wir sind seine Schöpfung, die er gemacht hat. Denn du hast meine Nieren gebildet, sagt er zuerst. Nun, Nieren, ja, Organe, stehen zum einen einfach hier als Teil für das Ganze. Du hast mich gemacht, du hast mein Leib gemacht. Erinnern uns da auch daran, wie er jeden einzelnen Teil gemacht hat. Er hat eine Leber konstruiert und eine Niere und eine Milz und eine Schilddrüse und alles Mögliche, was im Körper ist. Und eben auch meine Niere, mein Herz. Aber Nieren stehen im hebräischen Sprachgebrauch, sind, also, und das ist nicht nur manchmal, sondern eigentlich beständig, symbolisch für das Innere des Menschen. Ja, für das, was wir als Herz in unserem Sprachgebrauch bezeichnen. Und damit sagt er hier noch etwas anderes. Nicht nur du hast meinen Körper gemacht, du hast meinen Charakter gemacht. Du hast nicht nur mein körperliches Ich gemacht, du hast auch mein geistliches, seelisches Ich gemacht. Du hast wirklich mich als ganzen Menschen gemacht. Ob ich extrovertiert bin oder introvertiert oder kreativ oder genügsam oder abenteuerlustig, all diese Dinge, die mir doch auch von Geburt an zum Teil zumindest mitgegeben sind, auch das hat Gott gemacht. Mein Körper, mein Charakter, mein ganzes Ich. Er dankt darüber, Vers 14, aber darauf komme ich später nochmal zurück. Ich möchte zuerst weiter die Schöpfung hier betrachten. Vers 15, mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Ja, er staunt hier einfach darüber, allgemein über die Schöpfung, was ja dem vom Menschen verborgen ist, ja, im Mutterleib. Erstaunt darüber, dass Gott das, was vor aller Augen verborgen ist, okay, heute kann man mit Ultraschall reingucken, aber das ist auch ganz schön verpixelt. Ja, Gott ist, er sieht es und er ist dabei. Er ist dort am Wirken, wo dieses tiefe Geheimnis abläuft, dass aus einem Mini-Punkt sich ein ganzer Mensch formt. Und darüber staunen wir auch nach allem technischen Fortschritt noch zu Recht bis heute. Wenn es hier heißt, tief unten auf Erden, kann man auf zwei Arten verstehen. Entweder einfach, wir sind hier unten auf Erden und hier geschieht das und Gott ist dabei, obwohl er in seinem hohen Himmel doch eigentlich beherbergt ist. Oder wir sehen es einfach, was ist einfach, aber es würde passen zur hebräischen Schreibform als eine parallele Aussage zum Verborgenen davor. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. So zweimal das Gleiche mit anderen Worten gesagt und dann würde das einfach auch noch stehen für Dunkelheit, also wie in tiefster Dunkelheit. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollen. Ja, auch diese Aussage ist wirklich relevant, gerade auch im heutigen Zusammenhang. Deine Augen sahen mich als ungeformten Keim. Als ich noch eine Form hatte, die noch nicht mal als Mensch erkennbar war, sahst du mich. Das heißt aber auch, damals war ich ich. Und du warst schon dabei, mich zu machen. Du warst schon dabei, meinen Körper und meinen Charakter und meine ganze Lebensgeschichte zu schreiben, zu schaffen. Und das spricht stark hinein in die Frage, ob man einen Menschen in diesem Stadium denn nicht einfach noch, und jetzt kann man sich wählen, was man sagt, wegmachen, abtreiben, töten vielleicht, ob ich das darf. Darf ich, wenn Gott dabei ist, einen Menschen zu bereiten, einfach dazwischenfunken? Klare Antwort eigentlich der Christenheit durch die ganze Zeit und auch der Schrift ist nein, 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 das dürfen wir nicht, nein, nein. Wir haben nicht das Recht, das Leben, das Gott schafft, zu beenden. Und diese ganze Debatte entspringt natürlich auch stark daraus, dass es eine ideologische Grundfrage natürlich ist. Ich meine, das beginnt ja schon früher. Wir haben ja nur dieses Problem der ständigen Abtreibung, weil ja auch schon Gottes Gebote zur Sexualität, dass das außerhalb der Ehe verboten ist, völlig über Bord geworfen wurde. Schon die Entstehung ist Sünde und dann will man das mit noch mehr Sünde wieder gut machen, wenn daraus ein Kind entstanden ist. Man dann sagt, du kannst doch keiner 14-Jährigen hier aufbürden, ein Kind zur Welt zu bringen. Ja, eine 14-Jährige sollte auch nicht schwanger sein, nach Gottes Geboten. Ich kann nicht eine Sünde mit der anderen ausradieren. Oder auch, nur weil ich mein Leben ungestört weiterführen möchte? Nein, auch das ist kein Grund dafür. Wenn Gott Leben schafft, dann haben wir dieses Leben zu ehren aus seiner Hand und nicht zu zerstören. Und auch das jedes Mal sofort hervorgebrachte Vergewaltigungsargument, ja, du kannst doch keiner Frau zumuten, die vergewaltigt wurde, ein Kind zur Welt zu bringen. Ja gut, ich würde jetzt eher mal versuchen, die Vergewaltigung zu bekämpfen, als danach die Kinder, die daraus entstehen, zu bekämpfen. Außerdem habe ich vor kurzem in einer Statistik von Demo für alle gelesen, dass von 103.927 Abtreibungen 35 mit kriminologischer Indikation waren und darunter fallen auch Abtreibungen. Also es ist ein Scheinargument, was diese Debatte fälschlicherweise emotional macht gegen Abtreibungsgegner. Aber es stimmt nicht, dass am laufenden Band vergewaltigte Frauen schwanger sind und dieses Kind abtreiben wollen. Ja, solche Dinge geschehen und ich will das jetzt nicht kleinreden. Und doch gilt, wenn Gott Leben gibt, haben wir das nicht zu zerstören. Deine Augen sahen mich als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Ja? Nicht nur mein Körper und mein Charakter hat Gott gemacht, sondern auch mein Lebensweg. Mein ganzes Leben hat Gott geschrieben. Durch seine Allmacht und Vorsehung im Voraus geplant und geformt. Eine Geschichte, die Gott mit jedem von uns schreibt und die, bin ich überzeugt, etwas sein wird, worüber Gott in Ewigkeit angebetet wird. Und er sich an jedem von uns verherrlicht. Und das ist großartig. Er bringt wieder sein Staunen zum Ausdruck. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Ja, er staunt jetzt einfach darüber, okay, Gott hat sich wirklich jede Einzelheit an mir, sowohl von meinem Körper als auch meinem Charakter und auch meinem Lebensweg im Vorfeld bedacht, aber nicht nur von mir, sondern von allen anderen. Und nebenher achtet er gleichzeitig auf die Gedanken und erforscht die Gedanken von jedem Einzelnen von uns Menschen. Das ist eine gewaltige Denkkapazität. Auch darüber darf man staunen. Ja, Gott hat wirklich die Aufmerksamkeit, um jedem von uns gleichzeitig beim Beten zuzuhören. Und nicht nur beim Beten, auch wenn wir es nicht tun. Darüber staunt David und können wir staunen. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Nun, diese Aussage kommt etwas unerwartet, kann unterschiedlich gedeutet werden. Spurgeon sieht es so, dass er einfach sich beschreibt, dass er so sehr in die Gedanken an Gott versunken ist, dass er auch bis in die Nacht hinein und am nächsten Morgen immer noch mit seinem Denken bei Gott ist. Wäre vorbildlich. Es könnte auch einfach der Abschluss dieses nachsinnenden Teils sein. Einfach, er hat so sehr sich gekreist um diese Nähe Gottes, und schließt es ab mit dem Gedanken, ja, auch du bist immer bei mir, umgibst mich, hältst deine Hand über mir, schon seit meiner Geburt bis jetzt. Und ob ich schlafe oder wache, ich weiß, du bist immer bei mir. Gott ist der Schöpfer und dafür auf jeden Fall zu bestaunen. Aber lass mich auch hierzu sagen, ja, wir haben alle Recht, darüber zu staunen, aber auch daran zu denken, daraus ergibt sich ein Anspruch und eine Verantwortung. Gott ist von jedem Menschen der Schöpfer, ob er darüber staunt oder nicht. Aber definitiv hat er den Dank und den Gehorsam von jedem deshalb verdient. Das heißt in Jesaja 45, Vers 9, wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Und in Römer 1, Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Er ist der Schöpfer. Und er kann dafür bewundert werden und er muss auch dafür geehrt werden. Und will dafür geehrt werden. Und so führt uns alle diese Dinge immer dazu, ich kann nur dann wirklich mit Freimut, mit freiem Herzen Gott anbeten und über ihn staunen durch Christus. Denn ohne Christus sind wir von Gott Abgefallene, die Gottes Feinde geworden sind. Aber in Christus sind wir von seinen Feinden an seinen Tisch gekommen, in sein Haus zu seinen Kindern. In die Arme seiner Liebe. So bestaunen wir zu Recht Gott als unseren Schöpfer und dürfen auch mit David in Vers 14 sagen, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele erkennt das wohl. Und wenn uns das begeistert, dann darf das auf jeder Kaffeetasse und jedem Kalender und jedem Bilderrahmen im ganzen Haus stehen. Auch du, Gottes ganze Schöpfung, und auch ich darf von mir sagen, ja, auch ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. Und das ist dann auch gar nicht stolz, wenn ich das sage, denn Gott hat es gemacht. Und das darf ich auch über dich sagen. Auch du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Denn Gott hat dich in seinem Bild gemacht. Das lesen wir in 1. Mose. Und ja, gleichzeitig ist natürlich zu bedenken, wenn ich jetzt auf mich schaue und mir denke, oh nein, aber da ist ganz viel an mir, was gar nicht schön ist und wunderbar. Ja, jeder von uns ist von der Sünde in irgendeiner Form beeinträchtigt. Und auch jede Form von Krankheit und Zerfall ist Auswirkung der Sünde. Und doch glänzt an jedem Menschen die Herrlichkeit Gottes, weil er uns in seinem Bild gemacht hat. Natürlich speziell im Charakterlichen. Und das gilt es zu ehren, sei das Kind nun geboren oder sei der Mensch schon alt. Und das darf auch ich wissen, ja, diesen Grundwert hat Gott mir gegeben. Auch ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. Deshalb ja, passt auch dieser Absatz aus dem Grundgesetz mit der Würde des Menschen durchaus zu einer biblischen Ideologie. Jeder Mensch hat dadurch eine Grundwürde. Ist es wert, geehrt zu werden, weil er im Bild Gottes gemacht ist. Wie dieser Absatz dann ausgelegt wird, ist eine andere Frage, aber das mache ich jetzt nicht. So, nun kommen wir noch zu diesem letzten Abschnitt. Dieser Abschnitt, bei dem man ja oft dann aufhören will zu lesen. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt schon gezeigt. Ja, doch, dieser Abschnitt und alles, was er aussagt, hat durchaus zu tun mit allem Weiteren. Ich lese 19 bis Ende. Ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir. Denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, das ist Davids Reaktion auf alles, was er bisher bedacht hat. Er hat Gott bewundert, sein Herz brennt für Gott und deshalb brennt dieses Feuer gegen alles, was gegen Gott ist und gegen Gott kämpft. Und was er hier beschreibt, denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Das kann jetzt unterschiedlich übersetzt werden, ich habe ein paar abgedruckt. Elberfelder schreibt, sie, die dich nennen zum Verbrechen, die zu eitlem schwören, deine Feinde. Oder Luther 84, damit kann ich jetzt am meisten anfangen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Also es transportiert auf jeden Fall das Bild, was hier steht, von Scheinheiligen. Leute, die Gottes Namen in den Mund nehmen, aber zum Bösen. Er denkt ja wahrscheinlich nicht an die Philister, sondern eher an die Leute in seinem Volk, die irgendwo von Gott reden, aber ihn letztlich nur in Verruf bringen und sein Gesetz mit den Füßen treten. Und Gott dadurch lauter Unehre und Schande bringen. Und sein Zorn regt sich dagegen, weil seine Begeisterung für Gott schlägt. Und dann stellt er eine Frage in Kapitel 7, in Vers 27. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen? Ja, und das ist jetzt die Frage. Mag ich euch stellen, ja? Sollte ich das? Und wenn, warum nicht? Ja, jeder schüttelt natürlich jetzt den Kopf. Ja, jeder, der halbwegs christliches Grundwissen hat, mit Liebe deine Feinde und so weiter, der weiß, dass das falsch wäre, sowas zu sagen. Aber warum eigentlich nicht? Zum Beispiel? Noch weiter? Natürlich, weil Jesus, unser Vorbild, es auch anders uns vorgemacht hat. Gott hat in dieser Zeit beschlossen, einer feindlichen Menschheit seine Hand der Gnade auszustrecken. Jesus, ich schlage auf, Matthäus 5, Vers 44, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja? Gott ist gnädig zu allen Bösen, die auf dieser Erde gehen. Allein schon, weil sie noch leben dürfen, weil er es regnen lässt und die Sonne scheinen lässt über jedem Sünder, der Gott noch so sehr verunehrt. Und Jesus selbst kam in diese Welt und als er von Feinden und Sündern ans Kreuz geschlagen wurde, betete er, Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Gottes Art, in dieser Zeit den Menschen zu begegnen. Er begegnet den Menschen unverdient mit Gnade. Und auch dir und mir. Wir hatten es ja schon. Auch du und ich brauchen Vergebung. Würde Gottes Zorn einfach losbrennen gegen alle Gottlosigkeit und alle Sünde, dann würde ich mit verbrennen. Und du auch. Deshalb hat Gott seinen Sohn ans Kreuz gegeben. Und seinen Sohn hat dieser Zorn getroffen. Denn eigentlich ist der Zorn gerecht. Gott ist heilig. Gott ist es wert und hat es verdient, geehrt zu werden. Und wer ihn verunehrt, hat es verdient, gehasst und abgelehnt zu werden. Das ist, was Sünde verdient. Hass und Ablehnung. Sünde ist böse. Sünde ist das Schlimmste, was es in dieser Welt gibt. Sünde ist wirklich böse. Wirklich schlimm. Aber Gott begegnet einer sündigen Menschheit mit Gnade. Und weil er das getan hat, und weil dieser ganze Zorn, den deine und meine Sünde wirklich verdient hat, Jesus getroffen hat und er deshalb am Kreuz krepieren musste, sterben musste, von Gott verlassen wurde, wie du es und ich es verdient hätten. Deshalb sollen auch du und ich den Sündern mit Liebe begegnen. Obwohl sie es wirklich anders verdient haben. Und das wird natürlich, ja, und es ist sehr gut, wenn uns das, versteht mich richtig, wenn uns das schwerfällt, wenn sie Gott verunehren. Meistens fällt es uns aber am schwersten, wenn die Sünde sich gegen mich richtet, oder? Aber ja, auch dann habe ich den Menschen, meinen Feinden mit Liebe zu begegnen. Weil Gott auch mir als seinem Feind mit Liebe begegnet ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, ja, die Schrift lehrt auch im Neuen Testament für uns heute gültig Gewaltverzicht. Jesus sagt in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde, nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Nein, die Nachfolger von Jesus soll nicht Gewalt anwenden für die Sache des Herrn. Und doch gehört auch zur Wahrheit, dass Gott nicht für alle Zeit seine Hand der Gnade den Menschen ausstrecken wird. Dass der Tag kommen wird, an dem er auf gerechte Art seinen Zorn über die Welt ausschütten wird. Ich schlage auf Römer 2. Und lese ab Vers 4, Römerbrief, Kapitel 2, ab Vers 4, dort heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ja, Gott ist gütig, geduldig, langmütig mit den Sündern, aber diese Geduld soll zur Buße leiten, zur Umkehr, zum Bereuen, zum Glauben. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer und Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. David lebt in einer Zeit, in der Gott noch mehr seine Gerechtigkeit in den Vordergrund gestellt hat. Damit betet er nicht falsch in seiner Zeit. Sei auch bemerkt, er sagt ja nicht, dass er sie jetzt angreifen wird, er sagt, töte du sie. Das passte in die Zeit, das passt nicht in die heutige Zeit. Ich denke nicht, dass wir so beten sollten in dieser Zeit. Und doch ist es recht, wenn unser Herz entflammt für Gott, brennt für Gott, Eifer für ihn. Er schließt diesen Psalm ab mit einem Gebet. Erforsche mich, o Gott, Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, dieses Gebet entspringt bestimmt dem Gedanken, dass er eben sich auch bewusst ist, dass nicht nur das Böse in den bösen Gottlosen ist, sondern auch in mir. Prüfe mein Denken. Es steckt wahrscheinlich mehr Falsches drin, als mir bewusst ist. Dieses Gebet ist es wirklich wert, kopiert zu werden, übernommen zu werden, selbst zu beten. Herr, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Er hatte am Anfang doch schon gesagt, nicht wahr? Du erforschst mich. Er weiß, dass Gott es tut. Umso mehr kann er jetzt zuversichtlich beten. Herr, erforsche mich. Herr, ich verstehe mein Denken nicht. Ich befürchte, dass weit mehr Sünde in meinem Handeln und Denken ist, als mir das bewusst ist. Aber du erforschst mich doch und verstehst mich als ganzen Menschen. Herr, prüfe du mich und erkenne doch, wo ich auf bösem Weg unterwegs bin. Herr, du erkennst, wo ich auf falschem Weg bin, und ich bitte dich, es zu erkennen und mich auf dem, wie es hier heißt, ewigen Weg zu leiten. Herr, ich will nicht auf bösem Weg gehen. Ich weiß um deine Gnade, ich weiß um deine Vergebung. Und ich danke dir, du großartiger Gott, dass du mir vergeben hast. Und nun will ich dir nachfolgen. Und ich tue mir schwer damit. Ich bitte dich, hilf mir. Zeig mir, wo ich in die falsche Richtung gehe, und korrigiere mich. Herr, leite mich auf dem ewigen Weg. Dieses Gebet würde ich jedem ans Herz legen, mitzunehmen, und bin damit am Ende.